Deutschlandfunk, Andruck.
Das Magazin für politische Literatur, heute mit Alexander Moritz. Guten Abend. Tiananmen. Drei Silben, die für ein Massaker stehen. Die chinesische Demokratiebewegung, niedergewalzt von Panzern der Volksbefreiungsarmee. Ein Trauma, das bis heute anhält. Zum 30. Jahrestag des Massakers erinnert der Dissident Liao Yiwu nun mit einer Sammlung unveröffentlichter Briefe und Texte an Mitstreiter aus der Demokratiebewegung und gibt berührende Einblicke in das Leben der politischen Gefangenen in China. Übergriffe auf Frauen sind immer noch Alltag. Die MeToo-Debatte hat das wieder schmerzhaft zu Bewusstsein gebracht. Eine Bestandsaufnahme der Herabwürdigung von Frauen in den USA liefert die Philosophin Kate Mann und entwirft eine Anleitung, was Männer, vor allem aber auch Frauen, dagegen tun können. Der Mythos vom einsamen Führer bestimmt noch immer unser Bild von Adolf Hitler. Entlarvt wird dieser Propagandamythos nun von Heike Görtemarker. Welche Netzwerke Hitler den Machterhalt sicherten und wie diese Kreise auch nach dem Ende des NS-Regimes weiter bestanden, schlüsselt sie in ihrer lesenswerten Analyse auf. Hitlers Hofstaat – Mythos um den einsamen Führer. Eines der Bücher, die wir in der kommenden Dreiviertelstunde besprechen wollen. Ein Mann steht mitten auf der Straße, in jeder Hand eine Einkaufstüte und vor ihm ein Panzer. Ganz alleine stellte sich der Unbekannte den vorrückenden Soldaten der Volksbefreiungsarmee entgegen. Dieses Bild ist zur Ikone geworden. Aufgenommen wurde es vor fast genau 30 Jahren nahe dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking. Am 4. Juni 1989 ließ die chinesische Regierung dort die seit Wochen andauernden Studentenproteste blutig niederschlagen. Erschüttert berichtete der Korrespondent des Deutschen Hörfunks.
Ein Panzerfahrzeug schwenkte absichtlich so aus, dass es einen harmlosen jungen Radfahrer auf das Pflaster walzte. Einige Ausländer konnten den Mann nur noch tot der Polizei übergeben. Gestandene Männer brachen in Tränen aus und konnten nicht mehr weiter berichten, was sie diese Nacht auf dem Platz am Himmlischen Frieden oder in seiner Nähe gesehen hatten.
Hunderte Menschen wurden getötet, manche Quellen sprechen von bis zu 10.000 Toten. Offizielle Zahlen gibt es nicht. Das Massaker ist bis heute ein Tabuthema in China und die Demokratiebewegung hat sich von der Repression nie erholt. Wie einige der damaligen Demonstranten mit den andauernden Schikanen umgehen, schildert der Exilschriftsteller Liao Yiwu in seinem neuen Textband »Herr Wang, der Mann, der vor den Panzern stand«. Darin veröffentlicht er Kurzbiografien von Mitgefangenen und Briefe, die er im Gefängnis an seine Frau schrieb. Wegen Sympathiebekundungen für die Studenten hatte er selbst mehrere Jahre in chinesischen Gefängnissen gesessen. Inzwischen lebt Liao im Exil in Berlin. Welche Rolle solche Exilschriftsteller für die in China verbliebenen Bürgerrechtler spielen, habe ich unseren China-Korrespondenten Axel Dorloff gefragt. Er hat das Buch in Peking gelesen.
Ja, sie sind ein ganz, ganz wichtiger Referenzpunkt. Wenn wir das mal vielleicht am Beispiel Liu Xia durchspielen, der Witwe des Friedensnobelpreisträgers Liu Xiaobo. Jetzt lebt sie ja in Berlin, aber bis zum letzten Sommer war sie unter Hausarrest in China und das 8 Jahre lang. Und Liao Yiwu galt als einer ihrer besten Freunde. Er hat regelmäßig mit ihr telefoniert, auch als sie völlig verzweifelt noch in China war. Er hat das auch veröffentlicht, um Aufmerksamkeit zu schaffen. Es gibt also eine internationale Community an Dissidenten, an kritischen Köpfen aus China, die sich zwar nicht alle grün sind, aber viele unterstützen sich gegenseitig, machen Lobby auch bei westlichen Regierungen, so wie der Brief, den Liao Yiwu ja auch an Angela Merkel geschrieben hat. Und wenn dann eine Ausreise ermöglicht wird, wie im Falle von Liu Xia, dann gibt es bestimmte Städte wie New York oder auch Berlin, in denen man mehrere dieser chinesischen Exilschriftsteller oder auch andere Dissidenten trifft. Und in Deutschland sind Liao Yiwu und auch Liu Xia sicherlich ganz wichtige Referenzpunkte, auch für die, die hier geblieben sind.
Diese Bücher von Liao Yiwu, die sind ja in China verboten. Das Massaker an sich ein Tabuthema. Gibt es zum 30. Jahrestag des Massakers also überhaupt keine Publikationen, die man in China auch erhalten kann?
Ja, es gibt einfach keine offizielle Aufarbeitung. Also Chinas Staats- und Parteiführung hält Dokumente, Statistiken, hält Zeugenaussagen von damals unter Verschluss. Keine Zeitung greift es auf, es redet niemand öffentlich darüber. In den Schulbüchern findet das nicht statt. Es gibt auch keine kritische historische Forschung an Chinas Universitäten dazu. Geschweige denn Bücher von Schriftstellern von Liao Yiwu. Die würde man vielleicht aus Hongkong schmuggeln können. Ich habe jetzt bei der Lektüre einfach nochmal gemerkt, wie wohltuend das ist, nach 4 Jahren China auch sowas hier zu lesen, dass man hier halt nicht bekommt, dass ich hier nicht kaufen kann. Aber auch im Internet, es sind sämtliche Suchbegriffe dazu blockiert. Chinas Propaganda- und Zensurmaschine versucht ja, das Thema aus dem kollektiven Bewusstsein der Chinesen zu streichen. Und das ist ihnen auch größtenteils gelungen. Und wenn die chinesische Regierung darauf angesprochen wird, dann verweist sie sehr schnell auf die wirtschaftlichen Erfolge der vergangenen 30 Jahre im Land und führt die dann als Beleg dafür an, dass der Weg nach 1989 richtig war. Ein Weg, der ja bis heute auf der Formel Wohlstand statt Freiheit beruht.
Sie haben gerade gesagt, dass es für Sie auch eine Wohltat war, dieses Buch jetzt zu lesen, weil Sie sowas sonst in China nicht so einfach bekommen. Jetzt ist es so, wir haben Ihnen das Buch als PDF geschickt. Unter welchen Umständen lesen Sie denn so ein Buch? Müssen Sie damit rechnen, dass Sie möglicherweise Probleme bekommen, wenn man das auf Ihrem Smartphone oder auf Ihrem Computer findet?
Ja, das ist auch die Frage, die wir uns immer stellen. Ich meine, wir haben ja natürlich viele Bücher hier in unserem Büro, die wir nicht lesen dürfen. Also ich habe zum Beispiel, ich habe mehrere Liao Yiwu Bücher und die habe ich alle in Berlin gelassen, als ich 2015 nach China gezogen bin, weil ich wusste, es gibt ein paar Bücher, die werden dann unter Umständen Probleme haben, durch den Zoll zu kommen, weil die sich das ganz genau angucken. Und genauso ist es bei der Rückreise auch. Das Umzugsunternehmen filtert sowas raus. Das hat dann für uns keine unmittelbaren Konsequenzen. Das wird einfach beschlagnahmt, aber es ist halt weg.
Der Untertitel dieses Buches lautet ja Texte aus der chinesischen Wirklichkeit. Spielt die Reformbewegung in der Wirklichkeit der ganz normalen Chinesen überhaupt noch eine Rolle? Oder ist das etwas, das eher einzelne intellektuelle Kreise, die sich auch in Richtung Westen orientieren, betrifft?
Es sind, glaube ich, wirklich einzelne Intellektuelle, für die das noch wichtig ist. Ich habe ja eben schon gesagt, dass viele, gerade junge Leute, dadurch, dass die chinesische Zensur- und Propagandamaschine so gut funktioniert, von diesen Ereignissen nichts wissen. Wir haben uns an Universitäten umgehört, haben die Studenten angesprochen und da gibt es Leute, die nichts mit diesem 4. Juni 1989 anfangen können. Wir haben eine Mutter von Tiananmen getroffen, die damals ihren Sohn verloren hat, der wurde auf dem Platz oder im Umfeld des Platzes erschossen. Selbst ihre Enkelin, also sozusagen die Nichte dieses Sohnes, die weiß nicht, was mit ihrem Onkel damals passiert ist. Da wird nicht drüber geredet, selbst in Familien, die das unmittelbar betrifft. Und deshalb ist diese Reformbewegung im Prinzip eine Folie für Intellektuelle.
In einer Anekdote in dem Buch berichtet Liao Yiwu von einem ehemaligen Mitgefangenen, der zum Jahrestag des Massakers eine Zeitungsanzeige geschaltet hat. Und zwar auf eine intelligente Art und Weise hat er versucht, die Zensur zu umgehen, benutzte einen Trick. Statt von toten Demonstranten schreibt er von einem Grubenunglück, das am 4. Juni, also dem Jahrestag, stattgefunden haben soll, bei dem die Menschen angeblich umgekommen sind. Und damit schaffte er es sogar in eine von der Partei verwaltete Zeitung, berichtet Liao Yiwu. Wie mutig muss man sein, um in solcher Form über das Massaker zu sprechen?
Ja, Liao Yiwu gibt da in der Tat ein sehr schönes Beispiel für das Katz-und-Maus-Spiel, mit dem ja auch jetzt wieder versucht wird, den Zensoren zu entgehen. Man benutzt im Internet gewisse Decknamen für das Massaker am 4. Juni, um zumindest eine Zeit lang nicht entdeckt zu werden und darüber mit anderen diskutieren zu können. Man benutzt zum Beispiel nicht das richtige Datum 4. Juni, sondern schreibt 35. Mai. Das ist ein Weg, den Zensoren zu entgehen. Man benutzt chinesische Zeichen, die in der Aussprache fast gleich klingen wie die Aussprache von 4. Juni, das heißt auf Chinesisch Liu Si. Oder manche Blogger nutzen auch die Abkürzung 8x8, das ist 64, also 6 und 4. Und im Chinesischen wird der Monat immer zuerst genannt und dann der Tag. Also hat man auch mit 8x8 das sensible Datum. Das geht natürlich alles nur, solange es nicht gefunden wird, solange das nicht entdeckt wird, dann wird es blockiert. Aber es gibt sie noch, die Blogger, die wie der Mitgefangene, über den Liao Yiwu berichtet, versuchen, unter einem Decknamen darüber zu diskutieren, ein Forum zu schaffen. Aber sie haben natürlich recht, dazu gehört Mut. Und wer entdeckt und auch identifiziert wird, der hat sicherlich sehr schnell Probleme.
Lassen Sie uns noch auf eine andere Episode schauen. Neben Texten aus der Zeit seiner Haft, die ja schon in den 90ern liegt, berichtet Liao auch eine Episode aus dem Sommer 2017. Damals setzte er sich für seinen Freund ein, den Friedensnobelpreisträger Liu Xiaobo. In Briefen an Bundeskanzlerin Merkel bittet Liao darum, Liu Asyl in Deutschland zu gewähren. Doch China hat am Ende die Ausreise verweigert. Liu Xiaobo starb schließlich in China. Trotzdem schreibt Liao, kein Land hat so viel für Liu Xiaobo getan wie Deutschland. Wie wichtig ist Deutschland Ihrer Ansicht nach denn für die Dissidenten in China?
Sehr wichtig. Das höre ich immer wieder auch in Gesprächen mit Dissidenten hier. Viele schätzen das sehr. Es gibt ihnen Anerkennung. Manche sprechen sogar von einem gewissen Schutz, den Deutschland durch dieses Engagement biete. Auch die Ausreise im Juli 2018 von Liu Xia, der Witwe von Liu Xiaobo, war ja zum großen Teil dem Einsatz der Bundesregierung zu verdanken, speziell der deutschen Botschaft hier in Peking, die sich da sehr beharrlich und immer wieder für sie eingesetzt hat. Andere Länder, auch aus der EU, haben das bereits aufgegeben. Wer wirtschaftlich etwas von China will und vor allem in der Bittstellung ist, der ist da sehr zurückhaltend beim Thema Menschenrechte. Deutschland ist da einfach in einer anderen, an einer stärkeren Position als kleinere EU-Länder und nutzt diese Position auch. Das ginge vermutlich noch konsequenter, aber es gibt wirklich hauptsächlich Dissidenten, die diese Wichtigkeit Deutschlands betonen.
Eine letzte Sache noch. Was nehmen Sie mit aus diesem kleinen roten Buch von Liao Yiwu, das Sie gelesen haben? Wie verändert es Ihre chinesische Wirklichkeit als Korrespondent in Peking?
Ja, ich glaube, es verändert nicht meine Wirklichkeit, aber es bringt nochmal dieses Bewusstsein, dass es diese Chinesen noch gibt. Dass es einfach noch Chinesen gibt, die von einem anderen China träumen, die die Forderungen, die damals die Studenten auf den Tisch gebracht haben, weiter verfolgen, die dem nachhängen. Genauso unser Protagonist, den wir auch da in Taiwan besucht haben, der sagt, das ist eigentlich seine Konsequenz aus 89, sich dafür ein Leben lang einzusetzen, für Freiheit, für Menschenrechte, für Zivilgesellschaft, und das tut auch Liao Yiwu. Und das ist gut, sowas zu lesen, wenn man das China, das im Moment Realität ist, jeden Tag mitbekommt.
Sagt Axel Dorloff in Peking. Liao Yiwu, Texte aus der chinesischen Wirklichkeit, übersetzt von Hans-Peter Fischer. Erschienen bei S. Fischer, 141 Seiten, kosten 12 Euro. Misogynie. Dieser sperrige Begriff bedeutet dem griechischen Wortlaut nach Frauenhass und umfasst ganz unterschiedliche Phänomene, von der selbstverständlichen Annahme, dass eine Frau sich unterordnen wird, bis zu sexualisierten Gewalttaten gegen Frauen, wie etwa der Amokfahrt eines Mannes in Toronto im April vergangenen Jahres. Wie umfassend Frauenfeindlichkeit trotz aller Fortschritte bei der Gleichberechtigung nach wie vor ist, zeigt Kate Mann in ihrem Buch Down Girl. Mann lehrt Philosophie an der Cornell University, einer der renommiertesten Universitäten der USA. Von einer philosophischen Warte aus ergründet sie die Logik hinter frauenfeindlichen Einstellungen und erläutert einmal mehr, dass Hass auf Frauen nicht nur auf das Fehlverhalten einzelner Männer zurückgeht, sondern ein Problem gesellschaftlicher Strukturen ist, die auch von Frauen gestützt werden. Sie zeigt auf, welche kulturellen Muster es ermöglichen, die Unterdrückung von Frauen als legitim zu erachten. Und wie Frauen und Männer diese Muster verändern können. Eine schlüssige Analyse, meint Tamara Tischendorf.
Solidarität unter Frauen, das ist nach wie vor selten. Aber es gibt sie, wie die MeToo-Debatte im Herbst 2017 gezeigt hat. Unter dem Hashtag MeToo machten Millionen Frauen auf sexuelle Gewalt und Diskriminierung aufmerksam. Vorausgegangen war der Skandal um den Filmproduzenten Harvey Weinstein, dem mehrere Frauen sexuelle Belästigung, Nötigung und Vergewaltigung vorgeworfen hatten. Unzählige Opfer legten daraufhin selbst erlittenes Unrecht offen und klagten strukturelle Gewalt an. als hätten sie das Buch der Moral- und Sozialphilosophin Kate Mann gelesen und dessen Pointe vorweggenommen. In ihrem fast 500-seitigen Konvolut über die Logik der Misogynie rückt Kate Mann die weibliche Perspektive auf Frauenverachtung ins Zentrum der Betrachtung und macht sich für selbstbewusste solidarische Opfer stark.
Denn sich zu Wort zu melden kann insofern ein Ausdruck von Handlungsfähigkeit und ein subversiver Akt sein, als es die moralische Erzählung von den herrschenden Standardversionen abrückt und die eigene Situation jenen vor Augen führt, die ansonsten nichts davon erfahren würden. Dritte mögen Mitgefühl empfinden oder sogar mit noch mehr Feindseligkeit und Verärgerung darauf reagieren. Aber zumindest werden sie um die Realität der Kränkung oder der tatsächlich andauernden Herrschaft wissen. Und das kann für Menschen, die zu Opfern gemacht wurden, eine große Rolle spielen.
Frauenfeindlichkeit kennt viele Gesichter. Sie kann sich äußern in körperlicher Gewalt oder in verbalen Drohungen, in Verunglimpfungen, im Mundtot machen, beschämen, verspotten und so weiter. Kate Mann füllt 8 weitschweifige Kapitel mit Beispielen aus aktuellen Zeitungsartikeln, zieht Gerichtsprotokolle, Tweets und literarische Quellen heran. Ein Kapitel etwa behandelt einen Amoklauf im kalifornischen Isla Vista im Jahr 2014. Ein anderes die Opferkultur. Dabei geht die Philosophin reichlich willkürlich vor. Ihr Anspruch, ihren Gegenstand aus moralphilosophischer, analytischer und feministischer Perspektive zu ergründen, hätte auf eine konzisere, geschichtsbewusstere und systematischere Darstellung hoffen lassen. Dennoch ist es erhellend, welche frauenfeindlichen Dynamiken sie dingfest macht und ihrem Publikum wieder und wieder vor Augen führt. Eine Grundlinie ihrer Argumentation, Frauenfeindlichkeit sei nicht in erster Linie als Frauenhass einzelner Personen zu verstehen. Kate Mann erklärt sie vielmehr als, Zitat, Auswuchs patriarchalischer Ideologie.
Obwohl Misogynie häufig einen persönlichen Ton anschlägt, ist es am produktivsten, sie als politisches Phänomen zu begreifen. Ich vertrete insbesondere die Ansicht, dass Misogynie als System zu verstehen ist, das innerhalb der patriarchalischen Gesellschaftsordnung dafür sorgt, dass die Unterwerfung von Frauen durchgesetzt und kontrolliert und die männliche Herrschaft aufrechterhalten wird.
Frauen und Mädchen, so argumentiert Kate Mann, bewegten sich in einem negativen Kraftfeld, das durch sexistische Grundannahmen geprägt sei. Die fatalste Dynamik ergebe sich daraus, dass Frauen im gesellschaftlichen Kontext nach wie vor stillschweigend als gebende Menschen begriffen würden.
Wenn das Patriarchat hier und jetzt, also in Kulturen wie den Vereinigten Staaten, Großbritannien und Australien existiert, dann besteht es meiner Ansicht nach weitgehend, wenngleich keineswegs ausschließlich, in dieser ungleichen, gendergeprägten Ökonomie des Gebens und Nehmens moralischer und sozialer Güter und Dienstleistungen. Die Kehrseite eines Anspruchs ist in der Regel eine Verpflichtung. Jemand schuldet ihm etwas.
Gemäß traditioneller Geschlechterrollen hätten Frauen Männern etwa Aufmerksamkeit, Bewunderung, Fürsorge, Trost, sexuelle, emotionale und reproduktive Arbeit frei Haus zu liefern. Täten sie es nicht oder beanspruchten sie selbst Gleiches für sich, müssten sie mit harten Strafen rechnen. Rollenkonformes Verhalten dagegen würde belohnt.
Wenn ein Mann also tatsächlich diese unberechtigte Anspruchshaltung gegenüber Frauen hat, neigt er dazu, von Frauen falsche oder unberechtigte Pflichten einzufordern. Zudem mag er eine Frau, die Güter, die sie ihm bereitstellen soll, von ihm verlangt, als Ärgernis und Schande empfinden. Das wäre gerade so, als verlange die Kellnerin, von ihrem Gast bedient zu werden, nachdem sie seine Bestellung nicht aufgenommen hat.
Dieses einfache Grundmuster und Ableitungen daraus erlauben es Kate Mann, die vielen unterschiedlichen Ausprägungen von Frauenfeindlichkeit in weiten Teilen schlüssig zu erklären. Warum zum Beispiel Hillary Clinton übertrieben feindselige Reaktionen hervorrief, als sie das Präsidialamt für sich beanspruchte. Warum die Loyalität vieler Frauen eher mächtigen Männern gilt als einander, selbst wenn es sich um Vergewaltiger handelt. Und warum gerade in Zeiten der Emanzipation die frauenfeindliche Gegenwehr Amok läuft. Kate Mann trägt all dies mal im Stil der distanzierten Analytikerin vor, mal als engagierte, auch emotional betroffene Feministin, die verzweifelt gegen den reaktionären Rollback in den USA anschreibt. Ein etwas dissonanter Soundtrack zur strukturellen Gewalt. Aber er macht hörbar, wie stark die Situation selbst der privilegiertesten Frauen immer noch von Diskriminierung geprägt ist.
Down Girl – Die Logik der Misogynie von Kate Mann. Erschienen bei Suhrkamp in der Übersetzung von Ulrike Bischoff. 500 Seiten, kosten 32 Euro. Rezensiert von Tamara Tischendorf. Hatte Hitler Freunde? Wohl eher nicht, mag man spontan antworten. Denn noch immer wirkt die nationalsozialistische Propaganda nach. Sie inszenierte Hitler als einsamen Führer, der im Interesse seiner politischen Mission auf einen engen Freundeskreis verzichtete. Der herrschende Diktator als genialer Einzelgänger ohne persönliche Bindungen. Dieses Narrativ ist typisch für die gleichgeschaltete Propaganda totalitärer Staaten. Tatsächlich aber wäre Adolf Hitlers Aufstieg ohne seine zahlreichen Freunde, Gönner und Financiers undenkbar gewesen. Diese Netzwerke um Hitler untersucht Heike Görtemarker in der Monographie Hitlers Hofstaat und zeigt dabei auch, dass dieser Kreis überzeugter Nationalsozialisten auch weit nach 1945 fortbestand. Eine Rezension von Markus Heumann.
Der Führer liebt Bayreuth. Das Vermächtnis Wagners ist in guter Hut, solange unser Führer Schutz und Schirmherr Bayreuths ist.
Festspielleiterin und Hitler-Verehrerin Winifried Wagner im August 1934. Was die Schwiegertochter Richard Wagners im Interview verschwieg, war, wie eng ihr privates Verhältnis zu Adolf Hitler war. Als dieser nach seinem gescheiterten Putschversuch ein Jahrzehnt zuvor im bayerischen Landsberg in Festungshaft saß, war sie es, die ihr Idol, so brüstete sie sich jedenfalls später, mit dem Schreibmaschinenpapier versorgte, auf dem Mein Kampf entstand. Seit 1925 waren die beiden per Du. Die Anfänge des Netzwerks aus Parteifreunden und Gönnern, die Hitlers politische Karriere beförderten, lagen da schon 5 Jahre zurück. Als er 1920 in Münchner Bierkellern seine ersten Hetzreden vor übervollen Sälen hielt, kristallisierte sich in der eben erst aus der Deutschen Arbeiterpartei hervorgegangenen NSDAP bereits ein Kreis von Getreuen um ihn heraus.
Christian Weber, Hermann Esser, Ernst Röhm, Dietrich Eckert, Rudolf Hess, Emil Maurice, Alfred Rosenberg und Ulrich Graf. Sie bilden eine Art Entourage um den fähigsten Propagandisten der kleinen Partei, bewachen seine Auftritte und schützen ihn, versorgen ihn mit wichtigen gesellschaftlichen Kontakten und setzen ihn in Szene. Sie machen ihn zum Führer.
Und sie preisen ihn in finanzkräftigen, antisemitisch-nationalistischen Kreisen Bayerns als den kommenden Mann an, wie die Autorin von Hitlers Hofstaat, Heike Görtemarker, bei der Präsentation ihres Buches auf der Leipziger Buchmesse erläutert.
Schon 1920 lernte Hitler das Ehepaar Bechstein kennen. Edwin und Helene Bechstein, die schon Dietrich Eckart finanzierten und seine antisemitische Hetzschrift auf gut Deutsch, die nun von Eckart quasi davon überzeugt worden sind, dass dieser Hitler für die gesamte Bewegung, wie er es nannte, der richtige Mann sei. Und fortan finanzieren sie eben auch ihn, obwohl völlig unklar ist, ob er überhaupt irgendwie erfolgreich sein würde. Wir dürfen die Geschichte ja nicht von hinten sehen.
Mit der Machtübernahme Hitlers verändert sich ab 1933 die Zusammensetzung seines inneren Kreises. Frühere Finanziers und alte Parteifreunde haben nun ausgedient. Hitlers früher Kampfgefährte Ernst Röhm wird 1934 gar physisch liquidiert. Nun erst entsteht der eigentliche Hofstaat. Mit dem Ausbau seines Refugiums auf dem Berchtesgadener Obersalzberg, der bis 1936 zum hochgesicherten Sperrgebiet mit eigener Infrastruktur inklusive Post, Café, SS-Kasernen und zahlreichen Gästehäusern wird, schafft Hitler einen Rückzugsort für sich, seine Lebensgefährtin Eva Braun sowie die engsten Getreuen.
Es waren gerade die eigentlich Unbedeutenden,
Adjutanten, Ärzte, Sekretärinnen, Lieblingsarchitekten und Leibfotografen, die einen exklusiven Zugang zum Alleinherrscher besaßen, während die tatsächlich Mächtigen auf Distanz gehalten wurden. Zusammen bildeten sie einen Schutzraum um den Führer, den sie als politisches Genie bewunderten und in seinem Tun bestätigten.
Dieser Schutzraum verengt oder erweitert sich je nach Bedarf und Situation. So sind Rudolf Hess und Albert Speer mitsamt ihren Familien quasi Dauergäste auf dem Berghof. In den Kriegsjahren zieht ein Teil seines Hofstaats dem Diktator auch in die wechselnden frontnahen Hauptquartiere hinterher. Endstation der Berliner Führerbunker. Viele Überlebende des inneren Kreises, gleich ob sie den Untergang des Regimes im Umfeld des zerbombten Obersalzbergs oder in Berlin erleben, tauchen nach Hitlers Selbstmord mit gefälschten Dokumenten unter. Von den Alliierten aufgespürt, kommen sie, abgesehen von jenen, denen in Nürnberg der Prozess gemacht wird, bei den Entnazifizierungsverfahren allermeist recht glimpflich davon. In aller Deutlichkeit dekouvriert Görtemarker die Legendenbildung, mit der sich viele Überlebende aus Hitlers Umfeld, besonders aus dem Obersalzbergkreis, in der Erinnerungsliteratur der Nachkriegszeit exkulpieren wollten.
Da hieß es eben, er habe monologisiert, alle hätten nur zugehört und haben sowieso nichts gewusst und waren vollkommen unschuldig und eigentlich saßen sie da nur zur Dekoration. Und diesen nachträglichen Entlastungserzählungen dürfen wir nicht folgen. Aber sie sind bis heute Grundlage unseres Hitlerbildes.
Besonders Albert Speer gerät immer wieder in den Fokus der Autorin, versuchte er doch, sich in seinen Memoiren als Technokrat reinzuwaschen, der von den Gräueln des Holocaust wenig bis nichts gewusst habe. In Wirklichkeit war Hitlers Star-Architekt durch seine monumentalen Planungen für die Neugestaltung Berlins spätestens ab 1938 aktiv in die Deportation der jüdischen Bevölkerung eingebunden.
Da für die umzusiedelnden Menschen dringend neue Wohnungen benötigt wurden, ließ Speer die entsprechende Zahl jüdischer Bürger aus ihren Wohnungen vertreiben und in sogenannte Judensiedlungen einweisen. Im engen Zusammenwirken mit Himmler und der SS bereitete er so die Erfassung und Deportation der Berliner Juden in die Konzentrationslager vor.
Eike Görtemarker ist mit Hitlers Hofstaat eine faktengesättigte, gut lesbare Gesamtdarstellung zu einem Unterkapitel der NS-Geschichte gelungen. Allein der Quellenapparat des Buches umfasst 150 Seiten. Dabei zeugt es nur von Seriosität, dass sich die Autorin nicht scheut, auch Fehlstellen in ihrer Recherche zu benennen. Sachverhalte und Vernetzungen, über die mangels historischer Belege weiterhin und vielleicht für immer nur spekuliert werden kann. Einen erfreulichen Gewinn an historischer Tiefenschärfe liefert dieses Buch dennoch, auch was die Geschichtsklitterung in der jungen Bundesrepublik anbetrifft.
Markus Heumann über Hitlers Hofstaat, der innere Kreis im Dritten Reich und danach. Gebundene 528 Seiten sind bei CH Beck erschienen und kosten 28 Euro. Etwas, was getan, gesagt oder zumindest gedacht wurde, damit beschäftigt sich die Geschichtswissenschaft gemeinhin. Außen vor bleibt dagegen meist das, was nicht getan wurde. Umso reizvoller sind die Betrachtungen, die der Historiker Theo Jung nun in einem Sammelband zusammengestellt hat. Zwischen Handeln und Nichthandeln – Unterlassungspraktiken in der europäischen Moderne. Die Autorinnen und Autoren lenken den Blick auf die vielfältigen Arten des Nichthandelns und die damit verbundene politische Aussage. Nicht wählen gehen, nicht an Massenaufmärschen teilnehmen, den Beifall verweigern. So wie etwa der Mann, der auf einem berühmten Foto aus der Zeit des Nationalsozialismus in einer begeisterten Menge als einziger den Arm nicht zum Hitlergruß erhebt. Gerade das Nichthandeln kann starke politische Wirkungen entfalten. Das macht Historiker Jung deutlich. Günther Keindelstorfer hat das Buch gelesen.
Handlungsverweigerung als Lebensmaxime. Wohin das führen kann, lässt sich an einer der bekanntesten Gestalten der Weltliteratur beobachten. Am Kanzleischreiber Bartleby in der gleichnamigen Erzählung des US-Schriftstellers Herman Melville. Wenige Tage, nachdem er in einer New Yorker Anwaltskanzlei als Schreibkraft eingestellt worden ist, weigert sich Bartleby zum ersten Mal, eine Anweisung seines Chefs auszuführen. Mit der Zeit weist der Schreiber die Aufträge des Vorgesetzten immer öfter zurück. Am Ende sitzt Bartleby im Gefängnis. Dort beginnt er auch jede Form von Kommunikation zu verweigern und stirbt, nachdem er auch das Essen eingestellt hat, Handlungsverweigerung als Lebensverweigerung. Es ist nicht weiter überraschend, dass Herman Melvilles tragischer Held in dem vom Freiburger Historiker Theo Jung herausgegebenen Sammelband immer wieder herbeizitiert wird. Bartleby darf als einer der großen Verweigerer der Moderne gelten, als literarisches Role Model für all die Widerständigen, die ihrem Nicht-Einverständnis durch Nicht-Aktivität Ausdruck verleihen. Den Autorinnen und Autoren des Bands sei es um eine, Zitat, historische Praxeologie des Nichthandelns gegangen, betont Jung im Vorwort. Praktiken des Nichthandelns seien eine eigenständige Form von politischem Agieren.
Indem diese Praktiken der besonderen Art sich gleichsam lateral, quer zu den üblichen binären Gegensätzen von aktiv und passiv, Fügsamkeit und Widerstand bewegen, entfalten sie eine spezifische Dynamik.
Wer das Nichthandeln erforscht, muss sich mit einem heiklen Problem herumschlagen. Das, was nicht geschehen ist, findet selten Niederschlag in Akten und Dokumenten. Entsprechend schwierig gestaltet sich die quellenbasierte Forschungsarbeit auf diesem Gebiet. 9 Forschende haben Beiträge zu diesem Sammelband beigesteuert. Das Editionsprojekt ist letztlich die Frucht einer Tagung, die im September 2017 in Freiburg stattgefunden hat. Die thematischen Schwerpunkte, die in den einzelnen Texten gesetzt werden, sind denkbar disparat. Die Hamburger Historikerin Hedwig Richter etwa widmet sich dem Thema Nichtwählen in Preußen und den USA im 19. Jahrhundert. Der Philosoph Jochen Gimmel beschäftigt sich mit den philosophischen Implikationen des Themas Nichthandeln und der an der Sorbonne lehrende Historiker Armin Ofzar befasst sich in einem hochinteressanten Aufsatz mit der Bedeutung des Schweigens in der politischen Kommunikation. Der Berliner Historiker Christian Hallbrock wiederum wendet sich in seinem Text dem Thema Nichthandeln und Nichtmitmachen in der DDR zu. Für Bürgerinnen und Bürger des ersten deutschen Arbeiter- und Bauernstaats gab es da durchaus einige Möglichkeiten. Man konnte Wahlen fernbleiben oder den Eintritt in Massenorganisationen wie die FDJ verweigern. Hallbrock erinnert auch an Zeltplatzwarte, die sich weigerten, Camper politisch zu überwachen, und an sogenannte Bausoldaten, die bei der Vereidigung die obligatorische Gelöbnisformel nicht mitsprachen. In süffisanter Anschaulichkeit rekonstruiert der Historiker auch einen spontanen Strandspaziergang, zu dem sich Walter Ulbricht im August 1970 in seinem Feriendomizil Neuhaus an der Ostsee zusammen mit seiner Gattin entschloss. Die für Ulbricht verblüffende Erfahrung? Statt Jubel und Fähnchenschwenken herrschte eine bedrückende, beklommene Atmosphäre unter den tausenden Badegästen.
Die ausbleibenden Jubelrufe, das Fehlen jeglicher Sympathiebekundung in Form von Klatschen oder Ähnlichem, ließen erahnen, wie wenig beliebt Walter Ulbricht in der Bevölkerung war.
Die Akklamationsverweigerung am Neuhauser Ostseestrand des Sommers 1970 erinnert frappant an jenen Tag des Jahres 1830, an dem Frankreichs König Karl X. seinen Palast verließ, um der traditionellen Messe zur Eröffnung des neuen parlamentarischen Jahres in der Kathedrale Notre-Dame beizuwohnen. Auf den Straßen von Paris herrschte beklommenes Schweigen, wie Theo Jung in seinem Essay zum Thema Akklamationsverweigerung als Modus öffentlichen Protests in Frankreich schreibt.
An diesem Tag blieb die übliche Hommage populär durch das am Straßenrand versammelte Volk komplett aus. Entlang der ganzen Route herrschte eine trübe Stille, die vom Klappern der Hufe und vom Quietschen der Wagen grell durchschnitten wurde. Im Lichte der Julirevolution erschien das Schweigen der Pariser Anfang 1830 als Ruhe vor dem Sturm.
Wenige Monate nach dem Pariser Beifallsboykott wurde Karl X. Gestürzt. In aller Eile musste sich der reaktionäre König in Cherbourg in Richtung England einschiffen. Der von Theo Jung herausgegebene Sammelband hat die Stärken und Schwächen vieler wissenschaftlicher Sammelbände. Positiv hervorzuheben ist, dass die denkbar unterschiedlichsten Aspekte des Themas Nichthandeln behandelt werden. Negativ muss festgehalten werden, vieles wird nur angerissen, nicht vertieft. Nach 320 Seiten Lektüre bleibt immerhin eine Erkenntnis. Auch unter den Bedingungen politischer Unterdrückung darf man sich einer gewissen Wahlfreiheit erfreuen. Nicht mitmachen geht eigentlich immer.
Günter Kaindelstorfer über Zwischen Handeln und Nichthandeln – Unterlassungspraktiken in der europäischen Moderne. Der Sammelband, herausgegeben von Theo Jung, ist im Campus Verlag erschienen. 322 Seiten kosten 39,95 Euro. Der Lebenslauf von Sina Trinkwalder liest sich wie der Traum des Neoliberalismus. Eine Selfmade-Frau mit Bewusstsein für gesellschaftliche Verantwortung gründet eine soziale Textilfirma, in der sie nur Menschen beschäftigt, die sonst keine Anstellung mehr finden würden. Aus Mitleid entstand ein erfolgreiches Geschäftsmodell. Die Gründerin ist inzwischen ausgezeichnet mit dem Bundesverdienstkreuz. Eine Erfolgsgeschichte, die zeigen soll, dass soziale Verantwortung auch im neoliberalen Wirtschaftskontext umsetzbar ist. Die Verantwortung liegt bei jedem Einzelnen. Eine Botschaft, die ehemalige Werbefachfrau Trinkwalder seitdem beflissen weiterverbreitet, in Talkshows und mehreren Büchern. Das Neueste heißt, Zukunft ist ein guter Ort. Schade nur, dass dieser Ort sich als Erfindung entpuppt, bemängelt Martin Schechne.
Früher wog Sina Trinkwalder 130 Kilo. Sie betrieb eine Werbeagentur, war zupackend, erfolgreich und international unterwegs. Vor 10 Jahren traf sie auf dem Bahnhof von Wuppertal einen Obdachlosen. Dessen Elend ging ihr so ans Herz, dass sie Manomama gründete. Ein Augsburger Textilunternehmen mit 140 Angestellten, alle vom Arbeitsamt als schwer vermittelbar abgeschrieben, aber alle in Vollzeit und unbefristet beschäftigt. Eine Frage des Anstands, sagt die mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnete Unternehmerin. Ihre Botschaft, es geht auch anders, man muss es nur wollen. Aber genau da liegt das Problem.
Betäubt vom Lärm der umgebenden Welt glaubten wir weiter an die große Revolution. Allein sie kam nicht. Es fehlte das Formular dazu. Wir alle waren zu träge geworden, um uns zu bewegen, etwas in die Hand zu nehmen. Gefangen in unserer Filterblase verfolgten wir gespannt die Schlagabtausche großer Denker in den Medien. Gebannt sahen wir auf die Politik und deren nächste Schritte.
Was kam, war die Große Koalition. Und in jeder Zeile ihrer Utopie für eine ungewisse Zeit, so der Untertitel des Buches, ist der Autorin anzuhören, dass sie vor Ungeduld platzen möchte im Angesicht einer Gegenwart, die gerade den Absprung in die Zukunft verpasst. Warum andere es ihr nicht gleich tun? Sina Trinkwalder beantwortet die Frage mit dem Realitätssinn einer Unternehmerin, die ihr BWL-Studium wegen Unerheblichkeit abgebrochen hat, und mit dem Witz einer Frau, die auf dem Gipfel des Erfolgs alles hinschmeißt und von vorn beginnt. Mit Menschen, denen kein anderer mehr Arbeit geben wollte.
Wir leben in den sichersten aller Zeiten. Unsere Autos haben mehr Airbags als Sitze. Das Gefährlichste am Fliegen ist der volle Magen des Fluggastes. In Martins Laternen brennen nur mehr stromsparende LEDs. Und der Kuchenbazar im Kindergarten scheitert an der Deklarationspflicht der Inhaltsstoffe.
Ihr Ton ist erfrischend direkt, manchmal vielleicht ein bisschen angestrengt locker. Aber manchmal gelängen ihr auch Formulierungen, so schreibt es ihr der Soziologe Harald Welzer ins Vorwort, die man mit durch sein Leben tragen wird. Zum Beispiel, Solidarität hat etwas gemeinsam mit Heimat. Sie muss vorhanden sein, um sie nicht zu brauchen. So könnte Demokratie funktionieren, doch genau dieses Ziel sieht die Autorin immer weiter in die Ferne rücken. Denn was sich tatsächlich verändert, sind die Bedingungen. Eine Technisierung der Arbeitswelt, die erst Facharbeiter überflüssig macht und bald auch Rechtsanwälte oder Ärzte. Eine offen gezeigte Dreistigkeit der Mächtigen, Entscheidungen über globale Handelsabkommen oder einen Masterplan für Migration unter Ausschluss der Öffentlichkeit, ja, sogar ihrer gewählten Vertreter durchzuboxen. Und ebenso das Verstummen einer Gemeinschaft, der das Interesse an Teilhabe immer weiter abhanden kam.
Die Gratiskultur des Internets war geboren. Gleichzeitig starb mit ihr die Wertigkeit und Wertschätzung des Journalismus. Es dauerte Jahre, bis sich einzelne große Medienhäuser eigene Online-Redaktionen leisteten und kostenpflichtige Angebote ins Internet brachten. Alle Anstrengungen aber halfen nichts, denn der Wandel bei uns Mediennutzern war bereits vollzogen. Wir bekamen unsere Nachrichten fortan von Google, Facebook und Twitter.
Während die Netzgiganten also wie in einem Mäuselabor ausprobierten, wie sich ihre Nutzer agitieren oder ruhig stellen ließen, ging der redliche Lokaljournalismus vor die Hunde. Was davon übrig blieb? Ein bisschen Facebook, ein bisschen Hetze, Werbung, unterm Strich nicht viel. Jetzt aber soll der Leser ein Beispiel dafür bekommen, dass es auch anders geht. Also erzählt Sina Trinkwalder die Geschichte von Vaast, V-A-A-S-T, 34.000 Einwohner in Ostfriesland. Die Lokalzeitung abgewickelt, wenig später kündigt der wichtigste Arbeitgeber des Städtchens dem Großteil seiner Belegschaft, aber niemand mehr da, der die Öffentlichkeit aufklärt. Nur Tamme Jonsson hält die Ohren steif. Der nun arbeitslose Reporter der Vaaster Nachrichten schreibt auf, was er herausfindet und verbreitet seine Informationen eben online als neue Vaaster Nachrichten.
Das, so empfand er, war er seiner Gemeinschaft schuldig. Während in anderen Teilen des Landes lautstark protestiert wurde, erreichte er in kurzer Zeit, dass sich seine Mitmenschen mit sich selbst beschäftigten, das Geschehene annahmen und das Beste daraus machten. Mit einem neuen Internetanschluss und alter Feder.
Tolle Geschichte, leider zu schön, um wahr zu sein. Vaast gibt es gar nicht. Im benachbarten Holland steht das Wort für leer. Und eine Stadt leer gibt es in Ostfriesland. Um aber niemandem auf den Schlips zu treten, sagt die Autorin, habe sie Vaast eben aus leer und dem benachbarten Emden zusammengeschustert. Nun ist so ein bisschen überhöhte Wirklichkeit nicht gleich ein neuer Fall Relotius. Aber ehrlicher wäre es schon gewesen, hätte die Autorin ihre Leser auf den Kunstgriff hingewiesen. Immerhin geht es in ihrem Buch genau darum, wie seriöse Informationen durch Fake News immer weiter aufgeweicht wird. Sina Trinkwalder hat 70 Kilo abgenommen. Sie ist jetzt eine schlanke Frau von 41 Jahren und läuft Marathon. Lösungen für die Probleme unserer Zeit – Sterbehilfe, Neuordnung der Rundfunkgebühren, Grundeinkommen oder sozialkompatible Opernkarten werden ihr so schnell nicht ausgehen. Ein Roman ist in Vorbereitung, ein Kinderbuch gleich dazu, geht alles. Man muss nur wollen.
Sina Trinkwalder, Zukunft ist ein guter Ort. Utopie für eine ungewisse Zeit. Erschienen bei Drömer, 207 Seiten, 18 Euro. Rezensiert von Martin Tschechne. Das war Andruck, das Magazin für politische Literatur im Deutschlandfunk. Am kommenden Montag ist Pfingsten, deswegen gibt es von uns keine Sendung. Die nächsten Bücher besprechen wir in 2 Wochen. Nach den Nachrichten folgt hier das Musikjournal. Thema ist unter anderem die Inszenierung von Jacques Offenbachs Maître Péronilla am Théâtre des Champs-Élysées in Paris anlässlich des 200. Geburtstags des Komponisten. Am Mikrofon verabschiedet sich jetzt Alexander Moritz.